gibt auf dem Land draußen, aus dem Wald Bäume fällen, dann Holz hacken. Und beim Holzhacken habe ich etwas gelernt. Ich habe immer versucht, habe ich die Äste hingelegt und immer, oder auch das Holz versucht, so durchzuhacken. Wisst ihr, da habe ich habe sogar eine Axt abgebrochen. Und dann hat mein Vater gesagt, Johannes, du machst was falsch. Und dann hat er gezeigt, was man Holz hackt. Nicht längs, sondern hochkant. Und dann immer mit der Faserung. Immer mit der Faserung gehen. Jesus hat dieses Geheimnis gelehrt in Nazareth und er ging mitten durch sie hindurch. Kein Problem, das Ding ist abgefallen. So, geh mit dem Strom des Heiligen Geistes. Wird sehr hilfreich sein. Wir hatten gestern, und ich möchte euch die Kassetten empfehlen, bestellt diese Kassetten, hört sie ab, gebt sie weiter, denn das wird euch segnen und euch helfen. Volksaufklärung, wir haben über die Herrschaft gesprochen, dass wir als Menschen für Herrschaft bestimmt sind. Wie erkenne ich die negativen, dämonischen, okkulten Geister? Und ein Thema war am Freitag, prüfe die Geister. Wir müssen prüfen, wer uns die Hände auflegt. So viele Gotteskinder haben Probleme, weil sie von jemandem Hände aufgelegt bekommen haben, die nicht berechtigt waren, ihnen die Hände aufzulegen, oder selbst verseucht und vergiftet waren von Dämonen, von Sünde, von Unreinheit und so weiter. Und dann haben sie großen Trouble über Handauflegung. Dann sprachen wir, was ist der Heilige Geist? Wie wirkt der Heilige Geist? Zungen sprechen. Gestern hatten wir, wie kriege ich meine Wohnung sauber? So, und da habe ich auch einige, die meisten Leute haben eine richtige Blutsmagie. Die bringen alles unter dem Stuhl. Ich kenne sogar Christen, die kommen in Gottesdienst, ich segne diesen Stuhl und bringe diesen Stuhl unter dem Blut Jesu Christi. Der größte Blödsinn, der größte Quatsch, was in christlichen Kreisen passiert. Es ist nichts anderes wie eine Zauberei aus dem okkulten Bereich. So, was nicht unter das Blut bringen, das steht nicht in der Bibel. Das Blut ist, er hat das Blut vergossen zur Vergebung der Sünden. Das Blut hat keine andere Funktion, als mich mit Gott zu versöhnen. Aber wie kriege ich meine Wohnung sauber? Und ich habe gestern das gesagt, salben mit Öl. Weißt du, und ich habe festgestellt, wie wichtig das ist, die Tür zu salben, die Wohnung zu salben, das Bett zu salben, ist genau das Bett genauso wichtig, denn der Teufel hat so viele Menschen im Bett angefochten. Salbe dein Bett ruhig, das wird dir nicht schaden. Dann nimm Öl, egal was es ist, kann Speiseöl sein, Salbe. Die Salbung ist, was den Unterschied macht. Denn die Geräte, die irgendwo einmal im Dienste Satans waren, oder was weiß ich auch immer, wo der Teufel uns missbraucht hat, diese Dinge müssen gesalbt sein. Und auch das Telefon muss gesalbt werden. Denn heute kommen mehr Dämonen, unreine Geister und Probleme und Negatives durchs Telefon als durch die Tür. So, auch das muss gesalbt werden. Dein Telefon. Damit, denn so viele Leute nach einem Besuch, weißt du, wie der Teufel arbeitet? Gestern habe ich euch gezeigt, wie der Teufel arbeitet. Da kommt er und lässt dir so ein Geschenk, gibt dir irgendetwas ab, in aller Liebe, in aller Güte und so weiter. Und du kannst nicht Nein sagen. Und wer kann schon einem Geschenk Nein sagen? So, und der Teufel weiß deine schwache Stelle, dass du nicht Nein sagen kannst, schenkt er dir was, aber das ist okkult belastet. Und dann kommen Dämonen zu dir nach Hause und du und deine ganze Familie haben große Probleme. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen, über die Handauflegung gesprochen, denn gerade alle okkulten, spiritistischen Kreise, die arbeiten immer mit Fußmassage oder sonst wie, alles mit den Händen. Und mit den Händen wird das alles übertragen. Die Handauflegung ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Über die Fürbitte habe ich gesagt, weil viele Leute wissen nicht, wo die ihre Probleme herhaben. Du betest für jemanden, du stellst dich für jemanden in den Riss. Eine ganz gefährliche Sache, sich für jemanden in den Riss stellen. Glaub doch ja nicht, dass der Teufel mit Platzpatronen schießt. Stell dich für irgendjemand in den Riss und du stehst im Schussfeld des Feindes. Fürbitte. Und ich habe gestern und auch vorgestern versucht zu zeigen, tue nichts ohne den Auftrag Gottes. Wenn du etwas ohne den Auftrag Gottes tust, kriegst du große Probleme. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann kannst du übers Leichenfeld gehen. Kannst du durch die Hölle hindurchgehen, wird dir nichts passieren. Aber wenn du keinen Auftrag von Gott hast, lass die Finger weg. Du bist nicht berechtigt, nicht befähigt, nicht befugt. Und greife nicht in ein fremdes Amt, das dir nicht zusteht. So viele Probleme, die entstanden sind in der Christenheit. So Fürbitte, die ganze christliche Kriegsführung, was sie da haben. Ich habe euch von Kopenhagen erzählt, diesem Rotlichtmilieu. Da sind einige Christen, ein paar dumme Christen hingefahren. Die haben gegen diesen Pornoladen gebetet, gebunden und Zirkus gemacht. Das ist alles Luftfechten. Paulus sagt, Luftfechten ist das. Das hat nichts mit geistlicher Kriegsführung zu tun. Luftfechten. Und alle, die dort waren, alle ihre Ehen sind kaputt. Das ist das Ergebnis. Nicht sie haben den Teufel ausgetrieben, sondern der Teufel hat sie überwältigt. Und das ist die Geschichte von den Söhnen des Käfers. Jesus kennen wir. Von Paulus wissen wir, wer seid ihr? Wenn du keinen Auftrag von Gott hast, hast du Probleme über Probleme. Deine Probleme sind vielfach hausgemachte Probleme, die du selber dir eingehandelt hast. So, diese Dinge sind so wichtig, das muss aufgeklärt werden. Muss dem Volk Gottes gesagt werden. Also ganz, ganz herzlich eingeladen. Das ist zu den Kassetten, bestell sie, hör sie dir mal an. Dann habe ich noch ein Problem. Wir haben Pfingsten wieder so nach der offenen Kirchen. So, alle Kirchen in Berlin sollen offen sein und wir möchten mitmachen. Aber da brauche ich eure Mitarbeit, brauche ich Ideen, was wir so alles machen könnten. Dann ist es eine gute Möglichkeit, auch dann mit anderen Christen, mit anderen Gemeinden, mit anderen Kirchen irgendwie in Kommunikation treten. Zumindest es wird eine Zeitung gedruckt, die hat eine Auflage von 150.000, die dann in Berlin verteilt wird. So, und damit wir was reinbringen können, was Schönes reinbringen können, was können wir machen? Wir haben also ein paar Sachen gedacht, aber ich möchte euch ermutigen, ich muss nächste Woche den Leuten Bescheid sagen, was wir Pfingsten machen möchten. So, lass dir was einfallen, vielleicht jetzt während der Predigt, wenn ich zu langweilig predige und du abgeschaltet hast, kannst du dir deinen Gedanken machen. Das weiß ich, ich lebe damit. Das ist kein Problem für mich. So, kannst du vielleicht eine Idee dir von Gott schenken lassen? Was könnten wir machen? Wir haben also ein paar Sachen gedacht. Wir haben hier verschiedene Gruppen, dass sich die verschiedenen Gruppen, die in der Kirche präsent sind, auch sich darstellen. Nur als Beispiel zur Modeschau. Und zwar religiöse Modeschau. Wir haben hier für einige tausend Mark Talare, Kleider, die Entwicklung liturgischen Kleider, eine Möglichkeit. Aber wir wollen ein Buffet machen vielleicht. Oder vielleicht einen Film zeigen. Oder, ja, so vieles. Wir haben von 8 Uhr bis 12 Uhr nachts Zeit. Und eine Kurzandacht, Kurzgebet, Lieder. Vielleicht kann jemand ein Lied singen oder Beitrag, Tanz, Pantomime. So, lasst uns Gedanken machen und sagt mir innerhalb der nächsten 24 Stunden. So, damit ich weiß, was man hier machen kann. Für den Herrn. Wir wollen ja den Herrn verherrlichen. Letztes Pfingsten war auch sehr schön und wir hatten eine gute Zeit und Gott ist da. Und wir möchten nicht nur nach den Museen und der Theater und all diese Dinge machen, sondern wir möchten auch als Kirche, als Gemeinde Jesu, voll Gottes. Und meine Lieben, egal katholisch, evangelisch, protestantisch, freikirchlich, pfingstlich, spielt jetzt keine Rolle. Wichtig ist, dass man an Jesus Christus als den einen Herrn glaubt. Das ist das, was uns da bindet und was uns eint. Und das ist für mich ausschlaggebend. Denn es kommt der Tag, da wird man nicht fragen, bist du Nazarener, bist du vom Südstern, bist du Gemeinde auf dem Weg, bist du der oder das oder jenes. Das wird eines Tages, werden die ganzen Fassaden, die ganzen Dinge abfallen. Wir werden nur voll Gottes sein. Voll Gottes wird am Schluss übrig sein. Und voll Gottes ist jetzt im Entstehen. Bin eigentlich dankbar. So, ich möchte einfach einladen, lasst euch Gedanken machen, was man tun kann. Jetzt wollen wir noch ein Lied singen. Und dann unser Opfer aufnehmen und Gott möge uns auch da segnen, auch mit unseren Gaben, was wir jetzt dem Herrn geben. Lasst uns noch was aufstehen und ich möchte die Gaben segnen. Du bringst dein Opfer dem Herrn. Und ich möchte heute Morgen etwas anders machen. Wir stellen wieder die Körbe hier vorne hin. Und wir bringen heute Morgen dem Herrn unser Dankopfer. Und wir preisen den Herrn mit unserem Dankopfer. Halleluja. Lasst uns diesen Korb hier oder ein oder zwei Körbe hier vorne hinstellen. Wer dem Herrn ein Dankopfer bringen möchte, der darf das jetzt tun. Vater, ich möchte dich jetzt preisen, dass wir dir geben dürfen, dass wir nicht arm sind, Herr. Auch wenn wir arm sind, auch das Schärflein der Witwe segnest du heute Morgen. Und Herr, vielleicht gibt deine Witwe heute Morgen mehr als ein Millionär, Herr. Ich danke dir, dass du die Gaben ganz genau beobachtest, was die Kinder Gottes zusammenlegen. Und ob wir aus Überfluss oder aus unserem Mangel geben. Herr, und du liebst ganz besonders, wenn wir aus unserem Mangel, aus unserer Enge geben und sagen, Herr, ich sprenge meine Enge jetzt in deinem Namen und ich erwarte Wunder, auch finanzielle Wunder in meinem persönlichen Leben. Segne jetzt diese Gaben heute Morgen, Herr, ganz besonders. Amen. Halleluja. Wir bleiben vor Gott stehen und ich möchte für irgendjemand hier heute Morgen beten. Irgendjemand steht in einer ganz großen Krise und sagt, Geschwister, ich hänge einfach so durch. Ich habe keine Kraft, ich stehe vor einer Entscheidung. Ich stehe vor einem Werk, wo ich nicht hindurch kann. Ich lasse diesen Stuhl stehen, du hast dein Opfer Gott gegeben. Gott hat dein Opfer gesehen. Gott hat gesehen dein zerbrochenes Herz und der Herr sagt, mein Kind, ich will deine Wunden heilen. Irgendjemand da, es ist ein oder zwei Personen, sind nicht viele da. Gott hat uns gesegnet in der Vergangenheit. Aber jemand ist hier, der ist in einem Tal der Todesschatten. Ich weiß nicht, was es ist. Ist es Krankheit? Ist es Familienproblem? Ist es berufliches Problem? Ich sehe nur eine große Bedrückung. Ein Geist der Bedrückung hat dich überfallen. Und du hast keine Kraft mehr in dir. Und du sagst, oh Gott, ich brauche eine neue Kraft. Ich brauche neue Salbung von dir. Ich brauche eine neue Berührung von dir. Herr, ich bin so schwach und so hilflos. Ich kann nicht weiter. Bitte hilf mir gerade jetzt. Und es ist jetzt deine Stunde. Wer möchte und wer ist diese Person, der von Gott angesprochen ist? Ist nicht irgendjemand, der gerne vorne ist. Gott sieht dein Herz und Gott kennt dein Herz. Und Gott sagt, mein Kind, ich will dir heute Morgen ganz besonders begegnen. Jemand da, der heute Morgen ganz besonders Fürbitte braucht. Es sind ein oder zwei Personen. Und die möchte ich nach vorne bitten. Und setz dich auf diesen Stuhl. Wir werden für dich beten. Wir werden hinter dir stehen. Denn Gott hat dich lieb. Du hast dich selbst aufgegeben, aber der Herr hat dich nicht aufgegeben. Der Herr sagt, ich habe dich nicht vergessen, mein Kind. Ich will dich nicht versäumen noch vergessen, denn ich bin ein guter Vater. Ich bin ein guter Vater für dich. Und ich will dein Vater sein. Jemand da, ja. Okay, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für meine Schwester oder meine Schwestern, die hier nach vorne gekommen sind. Wir heben unsere Hände auf und wir beten für unsere Lieben, die hier vorne sind, die auf diesem Stuhl sitzen, die von Gott etwas erwarten. Es ist nicht menschliche Hilfe, sondern die Hilfe Gottes, die jetzt auf dein Leben kommt. Halleluja, der Herr berührt dich, der Herr hat dein Elend gesehen. Und der Herr sagt, mein Kind, fürchte dich nicht. Ich will dein Erlöser sein. Durch dieses Tal, wo du gehst, befreie ich dich. Ich bring dich heraus und führe dich in die Weite. Fürchte dich nicht. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus, dass du heute Morgen Salbung auf dieses Leben legst, Herr. Und dass du die Wunden und die Verletzungen heilst heute Morgen. Halleluja. Oh Gott, du bist ein liebender Gott, ein barmherziger Gott, ein gütiger Gott. Ich will deine Güte über meine Schwester preisen. Halleluja, dass du Erbarmen mit uns hast. Oh Gott, du hast viel Erbarmen, gerade jetzt. Oh Gott, ich preise dich. Heb Segen in deine Hände und bete für die Schwester. Gott weiß, was sie bedarf und was sie braucht. Und Gott füllt jetzt, Gott füllt das Leere jetzt mit seiner Herrlichkeit. Gott füllt das Leere mit seiner Herrlichkeit. Im Namen des Herrn. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Du bist Gott und du bist Herr. Und du bleibst Herr in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich, Schwester. Halleluja. Geh hin in Frieden. Halleluja. Noch jemand, der hier auf diesem Stuhl sitzen möchte und sagen möchte, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich bin verloren. Steh mir bei, oh Gott. Steh mir bei, oh Herr. Steh mir bei. Du brauchst Gottes Beistand heute Morgen. Genier dich nicht. Gott hat dich lieb. Du hast vielleicht Gott aufgegeben, aber Gott hat dich nicht aufgegeben. Du bist in einem Tal, in einem dunklen Loch. Halleluja. Danke, Herr. Oh Gott, ich danke dir, dass du hier bist und dass du Erbarmen schenkst. Du bist ein Gott, der viel Erbarmen hat. Wir heben unsere Hände auf und segnen unsere Schwester. Gott weiß, was für ein Gebilde und für ein Gemächte wir sind. Gott kennt uns von Ferne. Halleluja. Er sieht uns, wie wir nach Hause humpeln, wie wir vom Schlachtfeld heimkommen. Der Herr sieht uns und der Herr kennt uns und der Herr hilft uns. Und er sagt, ich werde helfen. Ich bin ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Halleluja, Gott, ich danke dir, dass meine Schwester hier sitzt. In deiner Gegenwart, Herr, in deinem Heiligtum. Und Gott, du berührst sie gerade jetzt. Halleluja. Berührst gerade jetzt, Herr Jesus. Halleluja. Lass, wenn sie von diesem Stuhl aufsteht, als eine andere Frau aufsteht, dass sie nicht mehr dieselbe ist, dass sich in ihrem Leben radikal Dinge verändern. Halleluja, du bist ein Gott, der Veränderung schafft. Ein verändernder Gott bist du. Anbetung sei dir, oh Gott. Halleluja, halleluja. Empfange den Segen Gottes gerade jetzt. Empfange die Hilfe Gottes gerade jetzt. Halleluja, danke Herr. Amen, Amen. Gott segne dich. So, und wir nehmen Platz und wir bleiben weiter im Gebet und beten Gott, dass er uns heute Morgen begegnet. Heute Morgen will ich eine Stelle lesen aus dem Propheten Jesaja. Denkt nicht, ich habe mich vertan in meinem Thema. Es ist Weihnachtstext, was ich lese. Jesaja Kapitel 9. Jesaja Kapitel 9, und ich habe mich nicht vergriffen im Text, sondern Gott hat mir dieses Wort gegeben, diese Tage. Und ich lese Vers 5 und Vers 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich. Er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Soweit Gottes Wort. Vater, segne dein Wort und lass es dein Wort auch heute Morgen Wirkung hat, dass dein Wort Kraft für uns wird, dass wir gestärkt werden durch diese Worte, die uns hier durch den Propheten vermittelt werden und dass wir herausfinden, wer du bist und wer wir und was wir sind, Herr Jesus, dass wir unsere Berufung erkennen, unseren hohen Stand erkennen und dass wir sehen, wie du in dieser Welt regierst und wie du deine Herrschaft aufrichtest, denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Uns ist ein Kind geboren. Also, das ist keine Weihnachtspredigt, sondern die Botschaft, die Gott mir geschenkt hat und wie Gott mir gezeigt hat, wie er zur Herrschaft kommt. Gott fängt ganz klein an. Das ist also der Weg der Herrschaft Gottes. Er fängt wie ein Kind an in Bethlehem, so als Außenseiter, als ein Ausgeschlossener, als ein Vergessener, einem, dem man keinen Raum gegeben hat. Es war kein Raum in der Herberge. Er muss also draußen auf dem Rastplatz übernachten. Das ist die Situation, wie Jesus in diese Welt kam und wie Jesus seine Herrschaft begann. Jesus begann die Gottesherrschaft ganz klein wie ein Kind. Gott regiert durch, und dann sehen wir, wie diese Herrschaft sich auswirkt, auf seinen Schultern. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Und wenn ich so Offiziere, Generäle sehe, da sehe ich so Etiketten da auf die Schulter, so da, ja, diese Schulterblätter, die stellen was dar. Und da siehst du, welchen Rang es hat. Siehst du, ob das ein ganz einfacher Feldwebel ist oder wie er ganz Gefreiter ist und ob er General ist. Und da siehst du, wie viele Sterne der hat. Weißt du, Jesus hat alle 12 Sterne auf seine Schultern. Halleluja. Die 12 Sterne. Die 12 Sterne. Die 12 Stämme. Alles, was es symbolisiert. Alles trägt er. Oder in der Offenbarung die 7 Sterne. Zeitalter der Gemeinde. Trägt er alles auf seinen Schultern. 12 gefällt mir besser. Da kann ich hier 6 und hier 6 Sterne platzieren. So ist der Herr Jesus dekoriert. Die Herrschaft liegt auf seine Schultern. Und da wird die ganze Welt salutiert. Die ganze Welt betet ihn an, weil die Herrschaft auf seine Schultern liegt. Von den Schultern siehst du, was für eine Macht eine Autorität hat. Das sieht man an den Schultern. So, und du siehst, wie ein Mensch ist. Wenn du einen Menschen anschaust und die Schultern so runterhängen, und der so runterhängt und so schlapp daherläuft, du siehst also, der Mann oder die Frau hat keine Macht, keine Autorität, wenn jemand so nicht Brust raus, Kopf hoch und einfach so starrt. Du siehst also von den Schultern, von der Haltung der Schultern siehst du, wie ein Mensch ist. Und weißt du, was der Teufel versucht mit dir und mit mir? Er versucht uns in ein fremdes Joch einzuspannen. Nicht im Joch Jesu Christi, sondern in einem fremden Joch, sodass unsere Schulter geschunden sind. Macht liegt nicht in Jesu Händen. Singen wir so schön im Chorus. Weißt du, wir singen manchmal so untheologische, unbiblische Chorus. Das ist manchmal furchtbar. Gott möge uns vergeben und ein Auge zudrücken und mit dem anderen Ohr nicht hören. Was wir manchmal so zusammen singen an unchristlichen, unbiblischen und unlogischen Begriffen. Macht liegt auf Jesu Schultern. Steht nichts, Macht liegt in Jesu Händen. Nichts. Im Gegenteil, in Jesu Händen liegt was ganz Furchtbares. Da hat er Wunden, da zeigt er und sagt, schaut her, Juden, in was ihr gestochen habt, was ihr angestellt habt. Die Hände klagen unter Umständen sogar noch an. Also, aber auf die Schulter, auf seinen Schultern liegt Macht nach dem Propheten Jesaja. Und zwar Wunder, Macht, Ewigkeit und Frieden. Also das ist alles in Jesus Christus verkörpert, liegt auf seinen Schultern. Jesaja spricht hier von dem kommenden Erlöser, von dem König, der kommen wird, und von dem Königreich. Und dieses Königreich, ihr Lieben, besteht aus Menschen, die sich Gottes Macht und Gottes Autorität untergeordnet haben. Jesus Christus ist auferstanden und er lebt beim Vater, steht zu Recht in der Majestät Gottes. Dort ist Jesus Christus. Und jetzt, wie regiert Gott hier auf dieser Erde? Denn wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe. Wo? Hier, im Himmel brauchst du nicht beten, Gott, lass dein Willen im Himmel geschehen, dass die Engel an dich glauben. Oder dass die Engel dir nachfolgen, dass die Engel dir dienen, dass die Engel dich loben und preisen. Dafür brauchst du nicht beten. Dieses Gebet kannst du dir sparen. Aber du musst beten, lieber Gott, lass den Willen des Vaters hier auf dieser Erde, in Deutschland, am Leopoldplatz, und da, wo du wohnst, Charlottenburg, Kreuzberg, oder Pankow, oder Zehlendorf, oder Tempelhof, dort lass deinen Willen geschehen, Herr. Dort lass deinen Willen geschehen. Und zwar durch Menschen, die sich Gott unterordnen. Dieser Fürst, von dem Jesaja spricht, heißt einfach Jesus Christus. Kannst du Amen sagen? Glaubst du das? Bin ich noch biblisch, theologisch einwandfrei? Also Jesus ist Herr. Und die Bibel sagt, und alle Knie, im Kolosserbrief, ich komme nachher später noch zu diesem Wort, aber alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, was? Dass Jesus Herr ist. Lass uns doch mal zusammen diesen Chorus singen, er ist Herr, er ist Herr. Bevor wir dann weitermachen, ganz kurz jemand anstimmen, mit Musik oder ohne Musik, aber auf jeden Fall in Freuden. Er ist Herr, wir können das. Lass uns mal aufstehen und diesen Chorus wirklich zur Ehre Jesu singen. Er ist Herr. So, bevor wir wissen über die Herrschaft Gottes in dieser Welt, müssen wir wissen, wer der Herr ist. Und wir beten niemand an. Jesus ist der Herr. Er ist der König aller Könige. Er ist Herr. Nur die eine Strophe. Er ist Herr. Er ist auferstanden und er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Dann darfst du dich setzen. Wenn du nicht Amen sagst oder sagen kannst, bleib stehen. Er ist Herr. Er ist der Herr in der unsichtbaren Welt, aber er ist auch Herr in der sichtbaren Welt. Er ist Herr. Das Reich Gottes ist das größte Geheimnis auf dieser Welt, meine Lieben. Es ist die sichtbare Autorität Gottes über alle Macht des Teufels. Wunderheld. Oder wie wir gelesen haben, hier, ja, Gott hält. Gott hält. Er hat Macht über alle Autorität des Feindes. Jesus kam und die Dämonen haben angefangen zu brüllen und zu schreien. Jesus, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Er ist der Herr über alle Reiche dieser Welt. Napoleon hat einmal gesagt, als er auf St. Helena war und dort sich ausschlafen durfte und sich ausruhen durfte von seinen Kämpfen, hat er gesagt, es ist doch so seltsam, nachdem er alles verloren hat, von seinem Russlandfeldzug siegreich nach Hause kam, oder Gänsefüßen siegreich, was es auch war, kam er und dann sagt, es ist doch so seltsam. All die großen Weltreiche, die auf Waffengewalt gegründet waren, die Reiche der Ägypter, der Assyrer, Babylonier, Persier, Alexander des Großen, das römische Imperium, Reiche des Karl des Großen und der Ottomanen und sogar mein Reich, mein eigenes Reich, sie alle waren nur von kurzer Dauer. Und nur eines steht unerschütterlich, das Reich des Mannes aus Nazareth, das nicht auf Waffen, sondern auf etwas ganz anderem gegründet war. Und dann hat er weiter in seinem Referat nachher noch gesagt, wenn ich die Mannschaft, wenn ich die Befehligte, wenn ich Befehle ausgab, ich musste immer Augenkontakt haben, ich musste die Leute sehen. Aber dieser Mann aus Nazareth, sagt er, sind schon viele Jahrhunderte, Jahrtausende zurück und immer wieder folgen eine Armee nach dem anderen folgt ihm ohne Augenkontakt. Ohne, dass man diesen Feldherrn sieht. Auf seinen Schultern liegt die Herrschaft, meine Lieben. Millionen und Millionen sind Jesus gefolgt, all die Jahrhunderte hindurch. Das kannst du gar nicht mehr abzählen, wie viele Jesus nachgefolgt sind. Pilatus, als er Jesus sieht, er ist von Jesus erschüttert, du kannst nicht fassen, auf seinen Schultern liegt die Herrschaft. Du siehst dieser Jesus von Nazareth im Purpurmantel gekleidet, wie die Juden ihn verhöhnt, verspottet haben. So, Prophet, jetzt weiß ich, wer hat dich geschlagen? So steht er vor Pilatus, jämmerlich. Also so elend, wie es überhaupt ein Mensch überhaupt sein kann, angespuckt, mit einer Dornenkrone versehen und so, und voller Ekel. So steht Jesus vor dem Pilatus und sagt Pilatus, jetzt will ich die Wahrheit wissen. Jesus, ich will die Wahrheit wissen. Bist du ein König, bist du kein König? Und Jesus sagt, ich bin geboren, dazu bin ich in der Welt gekommen und ich bin König. Und dann sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Jünger würden sofort aufstehen und für mich kämpfen. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann hat er in drei Sprachen, Pilatus nachher, auch sogar gegen Protest der Juden, der hohen Priester, in drei Sprachen, in großen Kultursprachen, in der Sprache der Religion, in der Sprache des Militärs, in der Sprache der Wissenschaft, und auch in der hat er geschrieben, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das ist diese Proklamation, Jesus ist ein König, er war ein König, denn dazu war er geboren in dieser Welt. Aber er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wie gern hätten die Juden das damals gehabt, wenn er gesagt hätte, Israel ist mein Reich. Israel war nicht sein Reich. Und Israel ist auch nicht sein Reich. Denn er kam zu den Seinen, die Seinen haben nicht angenommen, die Seinen haben immer gefragt, wann wirst du das Reich Israels aufrichten? Und er hat ihnen überhaupt nichts gesagt, wann er das Reich Israels aufrichten wird, weil es wahrscheinlich nie aufrichten wird als solches. Wie wir es manchmal gewohnt sind, oder die Israel-Fanatiker es gerne hätten, so wird es nicht kommen, meine Lieben. Die werden ganz bitter enttäuscht sein, dieses Reich Israel. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wann wirst du das Reich aufrichten? Und so weiter. Und dann sagt er, euch gebührt nicht Tag und Stunde, sondern ihr sollt Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber das Reich Gottes war das Hauptanliegen Jesu überhaupt, solange er lebte und sogar nach der Auferstehung. Apostelgeschichte 1, Vers 3 kannst nachlesen. Jesus redete nach seiner Auferstehung 40 Tage lang mit den Jüngern über das Reich Gottes. 40 Tage lang. Also Bibelstunde nach Bibelstunde. Gottesdienst nach Gottesdienst, immer über das Reich Gottes. Das war das Zentralthema des auferstandenen Herrn. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und die Pforten der Hölle werden mein Reich, meine Gemeinde nicht überwältigen. Reich Gottes. Gott regiert durch seine Gemeinde. Und wir, und jetzt, ich werde heute Morgen etwas sagen, das vielleicht dein Denken ein bisschen erschüttert wird. Ich habe gestern gesagt, ich soll Sicherheitsgurte mitbringen, damit ihr euch heute Morgen anschnallen könnt über das, was ich euch sage. Denn ich werde manche heilige Kühe schlachten. Jetzt in den letzten drei Tagen habe ich schon einige Kühe geschlachtet, weil es gibt so viel Irrtümer in christlicher Verpackung. Und wir wundern uns, klappt nicht. Guck mal, ich bete, ich faste, ich singe, ich lobe, ich glaube, ich bekenne, ich proklamiere, ich mache alles und es funktioniert immer noch nicht. Warum funktioniert es nicht? Weil irgendwo was faul ist. Weil die Weichen falsch gestellt sind in unserem Leben durchaus. Und ich habe festgestellt, auch theologisch, auch biblisch, auch was der christliche Glaube, sogar Charismatiker und Pfingstler und Pietisten und alle glauben, auch die sind manchmal falsch gewickelt und manchmal fälscher als die anderen, die gar nicht einmal so sind. Das sind vielleicht die Katholiken dem Reich Gottes näher als mancher Pfingstler und mancher Charismatiker, weil der vom Reich Gottes mehr versteht, ein Katholik als ein Protestant oder ein Pfingstler, weil es vom Reich Gottes nicht begriffen hat. Was ist das Reich Gottes? Da ist die katholische Kirche, dass der Herr Papst noch viel näher dem Evangelium als manche, und du bist jetzt erschreckt, was ich dir sage, aber der ist dem Reich Gottes näher als mancher fromme Betbruder oder Betschwester, die glaubt, ich bin jetzt gerettet. Aber du bist nicht im Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Das ist diese Kardinalsfrage, die uns bis heute bewegt. Jesus sagt, oder Petrus sagt, auch die Apostel haben vom Reich Gottes gesprochen. Petrus sagt, 1. Petrus 2, Vers 5, erbaut euch zu einem lebendigen Hause, da Jesus Christus der Eckstein ist. Also praktisch, erbaut euch zu einem geistlichen Hause, da Jesus Christus der Eckstein ist. Also das Reich Gottes ist ein Haus, wo Jesus die Mitte ist. Das ist Reich Gottes, wo Jesus die Mitte ist. Wo Jesus nicht die Mitte ist, ist nicht Reich Gottes. Und ich habe auch gestern, ich habe gesagt, zu lang, aber ich kann nicht lang genug predigen, weil ich so viel Stoff habe. Wo Jesus nicht die Mitte ist, ist nicht das Reich Gottes. Jesus ist der Mittler. Jesus ist diese Zentralfigur, mit ihm steht und fällt. Die Gemeinde Jesu ist das Reich Gottes. Und jetzt will ich dich erschüttern. Die Gemeinde Jesu ist nicht die Braut des Herrn. Absolut nicht. Die Gemeinde Jesu ist nicht die Braut des Herrn. Viele Fromme glauben, die Braut des Herrn. Und ich habe als Mann große Probleme. Ich will nie Braut sein. Ich möchte Bräutigam sein. So, deshalb ich mit Braut habe ich große Probleme. Also ich werde Jesus heiraten. Weißt du, Jesus wird sich selber nicht heiraten. Die Braut des Herrn ist ganz was anderes, meine Lieben. Wisst ihr, was die Braut des Herrn ist? Das werde ich, Offenbarung 21 steht ganz schwarz auf weiß. Das ist das neue Jerusalem, das von Gott kommt. Das ist das erlöste Israel. Das ist die Braut des Herrn, nicht die Gemeinde. Du und ich. Weißt du, was du und ich sind? Wir sind der Leib des Herrn. Und die Bibel spricht nichts vom Braut des Herrn. Paulus möchte dem Herrn eine Braut darstellen, ohne Flecken und Runzeln. Weißt du, was Paulus sein Anliegen war? Deshalb ging er nach Jerusalem. Deshalb hat er versucht, die Juden zu bekehren und hat es nicht geschafft. Er möchte dem Herrn eine Braut darstellen, ohne Flecken und Runzeln. Hat er nicht geschafft. Die Gemeinde ist ein Geheimnis Gottes. Die Braut des Herrn ist Sion, diese Tochter Sion, was in der Bibel wie ein roter Faden durchgeht. Und die meisten große Probleme haben Tochter Sion. Wo ordnet man das ein? Tochter Sion ist etwas ganz Fremdartiges, etwas Geheimnisvolles. Das ist die Braut des Herrn, ist die Tochter Sion. Jesus wird nicht sich selber heiraten. Aber Jesus ist auch kein Zwitter. So, du und ich, wir sind ein Teil von Jesus, eine Zelle von Jesus. Aber da komme ich noch dazu. Denn in der Bibel heißt es, durch die Wiedergeburt sind wir teilhaftig geworden der göttlichen Natur, Jesus Christus. Teilhaber der göttlichen Herrschaft. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft, die Ewigkeit, die Macht, die Wunder. Wiedergeburt ist die Voraussetzung zum Eintritt in das Reich Gottes. Jesus sagt, Johannes 3, Vers 5, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Erst durch die Wiedergeburt wirst du in den Leib Jesu hineingeboren. Auch die Taufe bedeutet dann dazu. Denn wir sind eine neue Schöpfung, eine ganz neue Kreatur. Der Leib Jesu, dieser Leib Jesu. Zuerst, bevor Gott die Welt regiert oder die Regierung in dieser Welt aufbaut, baute den Leib auf. Den Leib des Herrn wird aufgebaut, dieser Körper Christi. Der Leib des Herrn, das ist die Gemeinde. Und die ganze Schöpfung, Römer Kapitel 8, Vers 19, die ganze Schöpfung sehnt sich nicht nach der Braut. Die Braut ist nur Nebensache. Man freut sich auf der Hochzeit des Lammes. Die Hochzeit des Herrn Jesus eigentlich. Die ganze Welt, das ist schön und wunderbar, und die wird 7 Jahre dauern nach der Bibel. Und die findet am Ende der Trübsalzeit, da sind wir schon längst beim Herrn Jesus oder mit dem Herrn Jesus vereint. Der Herr, und holt die Seinen heim. Was sind die Seinen, die zu ihm gehören? Und in Römer Kapitel 8, Vers 19 heißt es, die ganze Schöpfung sehnt sich nach was? Nach der Offenbarung der Söhne Gottes. Die gesamte Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne Gottes, nicht nach der Braut. Wir gehören zum Leib Christi. Die Bibel sagt, wenn wir mitleiden, so werden wir mit ihm auch verherrlicht werden. 1. Petrus 4, 13. Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Die Braut, das ist jemand anders. Also, wenn meine Frau leidet, leide ich nicht. Ich kriege zwar auch die gleichen Symptome vielleicht, aber noch lange nicht gelitten. Also, aber sie leidet. Wenn es die Gemeinde, die Braut wäre, würde die Braut leiden, aber nicht der Leib Jesu. Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt, denn so könnt ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Vers 14, 1. Petrus 4. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Jesus ist das Haupt von seinem Leib. Jesus ist das Haupt von seinem Leib. So, auf seinen Schultern liegt die Herrschaft. Und meine Lieben, bald wird sich das Geheimnis der großen Wahrheit lüften. Wir werden erkennen, wir werden Jesus erkennen, dass wir zu ihm gehören, und alle, die zu ihm gehören, die werden hinzugerückt und sie werden vereint sein in Jesus Christus selbst. Die Gemeinde ist also nicht die Braut, sondern die Braut ist nach Offenbarung 21,2 das neue Jerusalem. Kannst nachlesen, studierst und beweist mir das Gegenteil, wenn du es möchtest. So, aber es ist die Braut, die vom Himmel kommt, das neue Jerusalem. Und dort steht erst dann nachher der Geist und die Braut sprechen kommt. Das ist das erlöste Israel. Israel hat eine große Funktion. Und weißt du, für mich wäre es etwas Schreckliches. Also ich würde keinen Juden beglückwünschen oder gar keine Sympathie für einen Juden haben, wenn ich nicht wüsste, wenn Gott mit Israel nicht einen großartigen Plan hätte. Der Plan Gottes ist nicht die Trübsalzeit mit Israel und auch nicht das tausendjährige Reich. Das tausendjährige Reich, meine Lieben, endet in der größten Katastrophe aller Zeiten. Schau, der Abgrund tat sich auf, der Teufel kam und so weiter. Und dann erst kommt das neue Jerusalem, die Braut des Herrn, geschmückt hernieder. Und das ist nicht die Gemeinde. Das ist nicht die Gemeinde, das muss uns ganz klar sein. Aber wenn wir natürlich das glauben, die Gemeinde wäre die Braut, überlassen wir alles aufs Jenseits, auf die andere Zeit, und wir sind geistlich impotent. Wir haben keine Kraft. Und der Teufel möchte uns geistlich impotent machen, dass wir keine Kraft haben, keine Zivilcourage haben, keinen Mut haben und unsere Rechte nicht kennen, was uns zusteht. Deshalb mache ich nachher am Freitag weiter von diesem Thema, weil ich nicht alles ausschöpfend behandeln kann. Jesus ist Herr. Und zwar als Herr regiert er in dieser Welt. Und zwar jetzt schon. Jetzt schon. Durch die Gemeinde. Wer treibt Teufel aus? Jesus durch die Gemeinde. Wer heilt Kranke? Wer wirkt Wunder? Sein Name ist Wunderrat. Wer hilft sozial? Wer baut Krankenhäuser? Wer kümmert sich um die Ausgestoßenen, humanitäre Hilfe und so weiter? Es ist die Gemeinde Jesu, die Hände und die Füße Jesu, die aktiv sind in dieser Welt. Gott regiert die Welt nicht durch die Menschen, meine ich jetzt Politiker und die Herrschaften und dergleichen, sondern er regiert die Welt durch Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen, und das sind die Gläubigen. Das, was groß ist, hat Gott nicht erwählt, Paulus an die Korinther. Das, was nichts ist, hat er sich erwählt, damit er zu Schanden mache, was da etwas ist. Gott blamiert die ganze Welt durch die Gemeinde, immer wieder, all die Jahrhunderte hindurch. Und ich trete den Beweis auch an, dass es so ist. Die Menschen hielten sich immer für Götter. Und schau, geh mal durch die Museen und du wirst alle Gottheiten sehen, die haben ihr Gesicht verloren. Bei den meisten Gottheiten fehlt die Nase. Oder den meisten Gottheiten fehlen die Hände. So, man hat sie verstümmelt. Und schau, die gesamte Götterwelt, die zivilisierte Welt ist verstümmelt. Gott benutzt Menschen. Gott benutzt Menschen, seine Kinder vor allem, die sich ihm hingeben, dass er sich durch sie offenbart. Die Offenbarung der Söhne Gottes. Im Psalm 46, Vers 10 heißt es, er zerbricht den Bogen der Starken, zerschlägt die Lanzen und verbrennt die Schilder im Feuer. Und das ist über diese mächtigen Fürsten dieser Welt. Du guck mal, 70 Jahre lang, und ich darf dir heute Morgen trösten, wenn wir in eine Zeit der Tyrannei, der Diktatur hineinkommen, tröste dich. Diktaturen dauern nie länger als 70 Jahre, als ein Menschenalter. Keine Diktatur der zivilisierten Welt, und ich habe Geschichte, mich mit Geschichte beschäftigt, ich weiß Bescheid. Diktaturen haben nie länger wie 70 Jahre gedauert, egal welche es war. Auch die kommunistische, die hat nicht länger gedauert. Gott regiert. Und Gott regiert nicht durch Zufall. Zufall ist heidnisch. Wenn ich das Wort Zufall nenne, das ist heidnisch. Das ist eine heidnische Idee. Gott regiert ganz präzise, ganz klar und ganz deutlich durch seine Gemeinde. Und zwar planmäßig. In Bethlehem fing die Geschichte an. Und eigentlich müssen, wenn wir die Apostelgeschichte schreiben, das Evangelium ging aus von Bethlehem, Jerusalem, Samaria, Judäa, Antiochien bis ans Ende der Welt. So müsste die Welt, die Heilsgeschichte, die Offenbarungsgeschichte Gottes geschildert werden. In Bethlehem fing er an. Psalm 103, Vers 19. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Sein Reich herrscht über alles. Lass dich nicht täuschen, Bruder, Schwester. Auch unser Land, auch die Völker dieser Welt, auch Amerika und auch Russland und auch China wird nicht von politischen Parteien regiert oder von menschlichen Autoritäten, auch nicht von Demokratie oder von der Börse oder von großen Unternehmen, diesen Konzernen. Die Welt wird auch nicht vom Teufel regiert, das muss ich hier ganz klar und deutlich betonen. Auch nicht vom Teufel, egal wie der heißen mag und wie der aussieht. Auch nicht von Dämonen und den Bösen, die Welt wird von Gott regiert. Amen. Klingt zwar verrückt, und zwar für manchen im Augenblick noch sehr unlogisch. Ich habe über das Gesetz von Ernte und Saat letzte Woche gepredigt. Hört euch die Kassette an. So, auch wenn es manchmal jetzt im Augenblick noch nicht so ist, das Ende ist, die Ernte ist noch nicht reif. Für die Gottlosen ist die Ernte noch nicht reif und für uns Heilige ist die Ernte auch noch nicht reif. Leider ist noch nicht. Und die Kananiter konnten erst nach 400 Jahren vertrieben, weil das Maß ihrer Gräuel und ihrer Sünde noch nicht vollendet war. Gott ist sehr gerecht. Also er ist kein ungerechter Gott. Gott handelt nach seinen Prinzipien und die stößt er nicht um. Er thront über alles. Gott allein hat die Kontrolle. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Sein Thron ist im Himmel. Und die Erde, weißt du, was die Erde ist? Sein Fußschemel, seine Fußbank. Das ist die Erde. Sein Fußschemel ist die Erde. Und die Gemeinde Jesu Christi, die bastelt an dem Fußschemel heute Morgen. Gott amüsiert sich über die Politiker, die sich so einbilden, unsere Macht, unser Wort. Und Nebukadnezar oder Pilatus bei Jesus. Jesus sagt dem Pilatus ganz knallhart ins Gesicht. Obwohl er zerschunden, zerschlagen war, gedemütigt war, sagte Pilatus, du hättest keine Macht, wenn dir nicht eine Macht gegeben worden wäre. Und Pilatus hat sich über seine Macht so groß ausgebildet, oh, ich habe Macht, freizulassen, ich habe Macht, dich freizulassen. Dieser Großmaul Pilatus, weißt du, was passiert ist? Ein paar Jahre später ging er nach Frankreich in die Verbannung. Und dort in Frankreich in der Stadt Dox, dort ist er dann verendet. So, dahin hat man ihn transportiert, in der Verbannung. Da ging er hin. Das war so sein Ende. Pilatus, du hättest keine Macht. Man würde dir die Macht nicht geben. Und die Macht kann sehr schnell genommen werden. So, Gott amüsiert sich über die Politiker. Er amüsiert sich, wie verrostet der eiserne Vorhang mittlerweile ist. Ist ja Schande, wenn du dann durch den Osten fährst und den ganzen Rost siehst. Dem eisernen Vorhang, auch der Bambusvorhang, auch der ist gar nicht mehr dicht. So, alle Könige, alle Nationen, alle Diktatoren und so weiter, sie sind in den Augen Gottes nichts anderes wie ein Staubkörnchen. Interessant, was in der Bibel einmal heißt, dass Gott einfach auf der Waage sitzt und die Nationen, die Völker, Staubkörnlein sind. Was ist so ein Staubkörnchen? Das wiegt doch gar nichts. Was ist geworden aus Ägypten, Babylonien, Inkas, Mayas, Hethiten, Phönizier, den Etruskern? Was ist geworden aus Griechen, Römern? Geht die Geschichte durch, diese ganzen Völker, all die Jahrhunderte, Meder und Perser, den Germanen, den Spanier, den Hunnen, den Engländer. Guck mal, wie England stöhnt und jammert, jetzt diese Sonne geht in England unter. Jetzt müssen die Viecher schlachten, die armen Tiere leiden sogar darunter. Schau, wie machtlos doch der Mensch der Naturgewalten oder auch Krankheitserregern, so diesen kleinen Bazillen und Viren, die man noch nie mal erkannt hat, noch nie mal identifizieren kann, was daraus geworden ist. Schau, was aus diesen mächtigen Herren geworden ist, aus Pharaonen, Alexander den Großen, oder Napoleon, oder Hitler, Stalin, Mao Zedong, gehen sie alle durch. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob der gute Mann noch lebt, mit seinem großen Köter da, der führt den Hund hier aus, und ich habe was ganz Interessantes erlebt. Dann schmeißt er so einen Stock, und sagt, Nero, pack. Nero, pack. Guck mal, was ist aus Nero geworden, der Christen verfolgte, Christen in den Tod hetzte, vielleicht Petrus und Paulus getötet hat? Was ist aus diesen geworden? Wie viel Paulchen und wie viel Peterchen haben wir? Aber für Nero hat man nur bei Hunden noch Liebe, dass man ihm einen Namen nimmt. Nero, packs. So. Was ist aus dem Nero geworden? Kein Mensch möchte seinen Bub Nero nennen. Weil da eine Geschichte, eine Schande, oder Hitler, im Wachskabinett in England ist Hitler sogar hinter Panzerschrank. Man muss ihn in Sicherheit bringen. Sogar die Wachsfigur, die wurde angespuckt und alles Mögliche. Was ist aus diesen Menschen geworden? Kein Mensch möchte sich mit diesen Gesindeln mehr irgendwie sich vereinen oder eins werden. Guck mal, Staub nur in den Augen Gottes. Die Geschichte, die ist nicht von diesen Persönlichkeiten groß geprägt worden. Sie haben zwar eine Zeit lang herrschen, tyrannisieren können die Menschen, aber die Geschichte seit 2000 Jahren wird von einem Mann geschrieben aus Galiläa. 300 Jahre nachdem dieser Christus dieser Nazarener gelebt hat. Ich war mit meiner Familie vor Jahren in dem Kolosseum, da laufe ich rum und habe ich den Kindern erzählt, Kinder, hier haben Petrus, hier hat vielleicht auch Paulus gekämpft, in diesen unteren Verliese, die sind hier den wilden Tieren vorgeworfen worden. Und ich gehe so in dieser Arena herum und plötzlich stehe ich, das Kreuz ist zweimal, dreimal größer als dieses Kreuz hier, plötzlich stehe ich vor einem Kreuz und unten steht geschrieben, gesiegt hast du, o Galiläa. 300 Jahre nach Christus hat Konstantin das anbringen lassen, gesiegt hast du, o Galiläa. Der Herr Jesus Christus hat über das römische Imperium gesiegt, obwohl er schon längst tot war. Weißt du, bei den Cäsaren, Mächtigen und Gewaltigen, ihre Herrschaft hört mit dem Tod auf. Bei Jesus hat mit dem Tod die Herrschaft angefangen. Bei Jesus hat mit dem Tod die Herrschaft über die Welt angefangen. Und nach dem Tod hat er, oder nach seiner Auferstehung, 40 Tage und 40 Nächte hindurch, hat er den Leuten unterrichtet, sie bewiesen, und sie belehrt im Reich Gottes. Jesaja Kapitel 10, 15 und 17. Da heißt es, sieh die Völker dir an. Sie sind geachtet wie ein Tropfen im Eimer, wie ein Sandkorn in der Waage.
siehe die Inseln, wie sind sie ein Stäublein, alle Völker sind vor ihm nichts, sie gelten nichts, sie sind nicht und eitel. Das sind alle Völker dieser Welt, nur Staubkörnchen. Aber sein Reich wächst wie Sauerteig, setzt sich mehr und mehr durch. Dieses Bild vom Sauerteig, das Jesus vom erzählt hat. Die Völker haben nichts gegen Gott aufzuwiegen. Was hat der Kommunismus gegen Gott aufzuwiegen gehabt? Was haben Mao Zedong, was haben die Chinesen gegen gehabt? Man hat die Kulturrevolution inszeniert, aber heutzutage gibt es bald mehr Christen in China, als Deutschland Einwohner hat. Und die Gemeinde Jesu wächst trotz Verbote, trotz Verfolgung. Die Gemeinde Jesu wächst, das Heer der Christen in China wächst und wächst und wächst. Weder die Juden, noch die Kommunisten, noch die Atheisten, noch die Chinesen konnten die Gemeinde Jesu überwinden und überwältigen. Warum? Weil der Leib Jesu etwas Mystisches ist. Weil der Leib Jesu etwas Geheimnisvolles ist. Und ich darf jetzt heute Morgen ein Stückchen weitergehen. Nicht einmal der moralische Niedergang in unserer Gesellschaft kann das Reich Gottes behindern. Da kann die Unmoral überhand nehmen in der westlichen Welt, der Okkultismus, der Zauber, die sexuelle Entgleisungen. Jesus wird seinen Triumphzug fortsetzen, ob du es glauben willst oder nicht. Und da wird es eines Tages stehen, im Olympiastadion, in den Stadien dieser Welt, gesiegt hast du, o Galiläa. Das wird dieser Schlachtruf sein. Gesiegt hast du, o Galiläa. Denn wir sehen in der Bibel von Babylon, gefallen ist die Babylon. Die Völker jubelt und jauchzt und würdig ist das Lamm zu nehmen. Lob, Dank, Preis und Ehre und so weiter. Wir sehen diesen Siegeszug des Herrn in der Offenbarung schon vorgedeutet, angekündigt. Der Herr siegt. Und dass Jesus siegt, ist ewig ausgemacht, hat Pfarrer Blume hat gesagt. Einige Christen sind immer noch Angsthasen. Die tun mir so leid. Ich muss für euch beten. Vielleicht muss ich euch einen Stuhl hinstellen und alle Angsthasen sollen jetzt nach vorne kommen. Alle, die Angst haben vor Anfechtung, vor Niederlage, dass sie fallen und straucheln würden und dergleichen. Du sollst eines wissen. Gott ist stärker. Amen. Gott ist stärker. Auch wenn du noch einen schwachen Glauben hast. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Auch das gilt heute Morgen. Also sei kein Angsthase, fürchte dich nicht, denn der in dir ist größer als der in der Welt ist. Das ist Evangelium, meine Lieben. Gott regiert. Sein ist das Reich. Und du musst dich vor der Finsternis nicht fürchten. Und dann darf ich jetzt sogar Konfuzius zitieren heute Morgen. Das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Das schwächste Licht, das kleinste Licht, der kleinste Christ ist stärker als die ägyptische Finsternis, ist stärker. Und du musst dich nicht fürchten, das Licht in dir, das durchsetzt alles. Du musst dich nicht sorgen und bangen um deine Zukunft. Du gehörst zum Leib Jesu, Halleluja. Du gehörst zum Leib Jesu, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen, Halleluja. Und du bist da, wo Jesus ist. Und Jesus sagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Warum? Weil du ja sein Fuß bist. Du bist seine Hand. Hände und Füße sind Diener. Er ist das Haupt. Also, und ich kann mir nur nicht meinen Kopf vorstellen von Christus, so dass der einfach so durch die Gegend schwebt als Kopf. Nein, mein Jesus Christus hat auch einen Leib. Und der Leib ist, bist du, bin ich, das sind wir. Wir sind die Zellen, diese Millionen von Zellen am Leib Jesu Christi. Und weißt du, was Geheimnisvolle ist? Und jetzt erst die Chemie und die Wissenschaft kommt erst drauf, dass in jeder Zelle, da ist das ganze Programm, das ganze Leben, da ist alles drin festgehalten, in diesen Bausteinen. Da ist alles drin enthalten. Also in jeder Zelle ist genau das Gleiche drin, was den Körper ausmacht, was überhaupt drin sein kann, das alles drin enthalten. Da ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft drin enthalten, diesen Bausteinen des Lebens, was die Menschen so langsam jetzt erst lesen können. Die haben es noch nicht entdeckt. Also die bilden sich da so viel ein, was sie schon alles gefunden hätten. Die können jetzt nur entziffern, die Bausteine des Lebens. Und die können das Buch des Lebens jetzt ein bisschen lesen. Aber da ist alles drin, in jeder Zelle, sogar in jedem Haar bei dir sind da diese ganzen Regeln, die ganzen Programme, die ganzen Elemente, da ist alles drin enthalten, sichtbar und unsichtbar. Und so, wir werden ihm gleich sein. Das ist die Verheißung der Bibel. du gehörst zum Leib Jesu. Und der Leib Jesu regiert. Die Teufel fahren vor dir nicht aus. Aber es sei denn, du gehörst zum Leib Jesu. Der Leib Jesu, du repräsentierst den Leib Jesu. Und so, wenn ich für Kranke bete, passiert absolut nichts. Also, und wenn Billy Smith kommt und euch die Hände auflegt, passiert absolut nichts. Warum? Weil nicht Billy heilt und nicht Johannes Matthäus heilt und niemand euch heilen kann. Wir sind nur der verlängerte Arm Jesu Christi. Nur der verlängerte Arm Jesu Christi wirkt Wunder. Nur die verlängerten Füße Jesu Christi lassen die Welt anders werden. So, und er ist das Haupt. Und das Haupt bestimmt, was die Glieder zu tun und zu lassen haben. Und das wirkt sich aus. Und deshalb, wenn du begriffen hast, und wenn du heute Morgen mich ein bisschen verstanden hast, ich weiß nicht, es ist ein bisschen kompliziert, aber trotzdem, wenn du begriffen hast, ich gehöre zum Leib Jesu, ich bin ein Teil von Jesus. Du bist nicht Jesus. Da sind noch viele andere, die auch Jesus ausmachen. So, ihr gehört alle zusammen und wir zusammen machen alle Jesus aus. Wir repräsentieren alles, alle miteinander Jesus aus. Wir machen, stellen ihn da. In Jesaja 14, Vers 5, 12, 15 bis 16. Der Herr hat den Stock der Gottlosen zerbrochen, die Rute der Herrscher. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern, ist Luzifer gemeint, der auf diese Erde geworfen wurde. Wie wurdest du zu Boden geworfen, der du alle Völker niederschlugst? Ja, hinunter zu den Toten fuhrst du, zur tiefsten Grube. Wer dich sieht, wird auf dich schauen. Wer dich ansehen, wird dich ansehen und sagen, ist das der Mann, der die Welt erzittern ließ und die Königreiche bebend machte? Ein Bild, der Teufel ist gefallen. Daniel sieht den Stein, der aus dem Felsen gehauen wurde und die Reiche dieser Welt zerschmetterte. Und diese Reiche gingen dann in alle Windrichtungen und wurden zerstreut. Es mag sein, dass heute im Augenblick, und vielleicht ist das die Realität, die du siehst, aber das ist sehr täuschend, die Realität, was du heute siehst, ist morgen nicht mehr da. Es mag sein, jetzt, dass die Völker zittern, dass sie scharenweise verführt werden und verdorben werden. Es mag sein, dass du das jetzt siehst mit deinen Augen, aber ich sag euch, so wahr ich Johannes Matthäus, das heißt, bald werden sich die Dinge ändern. Glaubt mir das. Ich habe große Hoffnung, großen Glauben, bald werden sich die Dinge ändern. Und dann bleibt es, ich habe gestern Abend noch mir den Film angeguckt, Untergang Berlins, die letzten Tage von Berlin. Weißt du, und was ist dann von diesem großen Adolf Hitler übrig geblieben? Ein Aschenhäufchen. Nichts ist mehr von diesem großen Helden übrig geblieben, nur ein Aschenhaufen. Staub sind die Völker, bald wird sich die Welt ändern. Glaub mir das, was du jetzt vor Augen siehst, ist nur Täuschen, ist nur Bluff. Und der Teufel blufft dich, und du glaubst gar nicht, wie du dich verführen lässt vom Teufel. Er blufft dich. Er arbeitet nur mit Bluff. Er ist ein Lügner. Die Bibel sagt, er ist ein Lügner. Weißt du, er kommt zum Herrn Jesus und zeigt ihm alle Reiche dieser Welt. Er führt ihn auf einen Berg und zeigt ihm alle Reiche dieser Welt. Das ist doch ein Schwindel. Glaub mir das. Selbst wenn es Jesus Christus ist, war. Und selbst wenn es der Teufel war. Es ist unmöglich, von einem Berg alle Reiche dieser Welt zu sehen. Selbst wenn er in Jerusalem auf dem Ölberg gewesen wäre, der kann nicht mal zum Mittelmeer runtergucken. Und dann soll er alle Reiche dieser Welt sehen. Weißt du, und genau das ist der Teufel. Der Teufel blufft die Menschen. Er zeigt alle Reiche dieser Welt. Und das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Aber der Herr Jesus ist auf diesen Bluff nicht eingegangen. Weil der Teufel unmöglich alle Reiche ihm zeigen konnte. Das war nur ein Trugbild, das er gerne gehabt hätte, so projiziert hatte. Von einem Berggipfel. Ein dummes Märchen war das. Weiter nichts, was er da erzählt hat dem Herrn Jesus. Zeigt ihm alle Reiche dieser Welt. Kann er gar nicht. Denn 3 Jahre später ist sein Kopf zertreten. Sein Schädel kaputt. 3 Jahre später auf Golgatha hat der Herr Jesus ausgerufen, ist vorbei mit dir. Was ist dann mit den ganzen Reichen, die nachher noch kamen in den nächsten 2000 Jahren? Wo sind diese Reiche geblieben? Er zeigt ihm alle Reiche dieser Welt. Ein dummes Märchen. Aber Jesus hat sich darauf gar nicht groß eingelassen, keine Diskussion mit ihm angefangen. Er wusste, ich war am Anfang der Schöpfung dabei, ich weiß. Alles hat der Vater unter Kontrolle und alles hat er seinem Sohn gegeben. Und sein Sohn wird herrschen in Ewigkeit. Und nicht dieser dumme Engel, der sich was eingebildet hat, dass er Herrschaft haben könnte. Jesus kannte den Ausgang der Dinge. Und er wusste, Satan liegt in Ketten, das ist sein Ende. Und deshalb konnte er sagen, Dummkopf, erzähl mir doch jetzt keinen Quatsch hier. Alle Reiche dieser Welt will ich dir geben. Du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen und ihm allein die Ehre geben. Das ist Evangelium. Aber Jesus sagt jetzt etwas anderes noch vom Reich Gottes. Alle Reiche der Welt will ich geben. Der hat keine Ahnung, was es für Reiche noch gibt in dieser Welt. So, er ist ja begrenzt. Luzifer ist begrenzt, ist ja nur ein geschaffenes Wesen, kann ja gar nicht alles wissen und dann von einem Berg alle Reiche dieser Welt sehen. So ein Quatsch. So, okay. Aber jetzt in Lukas Evangelium 17, 21. Jesus sagt etwas Interessantes. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch und ist inwendig in euch. Und dann erklärt er vom Reich Gottes, was das Reich Gottes ist. Und er erzählt dann nachher immer wieder, jetzt passt von diesem Punkt, wenn Jesus jetzt von diesem Punkt predigt, predigt er immer von den Söhnen Gottes. Er spricht von den Söhnen Gottes, spricht nicht von der Braut, immer von den Söhnen, immer männlich, von der hohen Berufung, denn die haben. Die Braut wird zubereitet. Die Braut ist noch nicht da. Die Braut ist noch nicht fertig. Auch heute Morgen ist die Braut noch nicht fertig. Zuerst muss die Offenbarung der Söhne stattfinden. Jetzt ist die Zeit der Herrschaft der Söhne Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir den Leib des Herrn unterscheiden können. Und deshalb sind so viele Schwache. Und deshalb beim Abendmahl, oder lesen wir, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Ich bin Brautseele. Ach, und dann träumen sie davon Glöckchen und Löckchen und sonst noch was. Dann träumen sie von irgendwelchen schönen Dingen. Nein, du bist Leib Jesu, du gehörst zu Jesus, du bist ein Teil von Jesus. Auf seinen Schultern liegt die Herrschaft. Und wenn du jetzt die Bibel weiterliest, dann kommst du zu einem ganz merkwürdigen Punkt. Ob jetzt ein Stammbaum Jesu ist, die Stammbäume, die zwei, Lukas und Matthäus, oder ob du jetzt Hebräer, Kapitel 1, Vers 1 bis 2 liest, da kommst du auch zu einem Problem. Das ist ein Problem, ein ganz interessantes Problem ist das. Da heißt es, früher hat Gott durch die Propheten geredet und heute spricht er durch seinen Sohn, seinen Erben. Basta. Und eigentlich würde ich so sagen, jetzt hat er aufgehört zu reden, weil der Sohn jetzt tot ist oder im Himmel ist. Jetzt spricht Gott nicht. Ich bin der Meinung, dass Gott immer noch spricht. Wer glaubt, dass Gott heute noch spricht? Und zwar durch die Gemeinde, durch seine Diener und seine Knechte. Gott spricht immer noch. Denn er hat seinen Sohn eingesetzt zum Erben über alles. Die Gemeinde erbt alles, sodass in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt alles untertan sein soll. Du bist ein Erbe über alles. Bist du glücklich, dass du ein Erbe bist über alles? Ich erbe nicht nur etwas, sondern ich bin ein Erbe mit Christus über alles. Und deshalb, ich bin nicht die Braut. Die Braut wird nie was erben, die Braut muss was mitbringen. Morgengabe oder was sonst noch was ist. Die muss Geschenke mitbringen. Die Braut, meine Lieben, die wird beschenkt, die erbt nichts. Die Braut erbt nichts, die wird Nutznießerin der Segnungen sein. Aber der Sohn erbt alles. Und Jesus ist das Haupt, das Zentrum. Und ich bin ein Teil von Jesus. Jesus ist ins Fleisch gekommen. Er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Und du und ich erkenne deine hohe Berufung. Du und ich, wir sind Abglanz seiner Herrlichkeit. Auch wenn du dir so klein vorkommst. Du bist Abglanz seiner Herrlichkeit. Hebräer 1, Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Heute Morgen die Basis für unseren Glauben, dass wir Erben über alles sind, dass wir sein Wesen in uns tragen, teilhaftig geworden sind der göttlichen Natur, dass jetzt die Hände und die Füße, wir sind jetzt Glieder am Leibe Jesu Christi, nicht die Braut, sondern am Leibe Jesu Christi. Wir sind Glieder, wir funktionieren, so wie er uns befiehlt, und zwar dank seines kräftigen Wortes. Das Wort Gottes bestimmt jetzt unser Handeln, unser Denken. Gestern habe ich jemanden geschockt. Jemand kam zu mir und sagte, es ist furchtbar, was du da gepredigt hast. Ich habe gesagt, seitdem du Jesus gehörst, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, hast du kein Privatleben mehr. Kein Privateigentum mehr. Du gehörst ihm. Du hast dich ihm angeschlossen, du hast kein Privatleben mehr. Und wenn du etwas brauchst, musst du immer fragen, Herr, darf ich das? Dass ich meinen Vater beerdige. Erlaube mir, meinen Vater zu beerdigen. Oder was ist auch immer. Du brauchst immer Genehmigung, weil du kein Privatleben mehr hast. Und das haben viele Gotteskinder noch nicht begriffen. Sie können den Leib des Herrn nicht unterscheiden. In dem Augenblick, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe, habe ich kein Privatrecht, kein Privatleben, kein Privateigentum. Sie hatten alles gemeinsam. Sie brachten alles zu den Füßen der Apostel. So war es am Anfang und so setze ich das fort, das Leben des Geistes weiter. So setze ich das fort. Wenn du das begriffen hast, wir haben kein Privatleben, dann hängen wir auch ganz anders aneinander zusammen. Dann sind wir verkettet miteinander, vernetzt miteinander, verbunden miteinander. Dann vertragen wir uns auch ganz anders. Aber lass mich mal noch zum Leib Jesu Christi ganz kurz was sagen. Gott regiert durch Christus, durch seinen Leib und durch sein kräftiges Wort, Hebräer 1, Vers 3. 1. Korinther 12, 20, denn wie ein Leib viele Glieder, wie ein Leib ist und doch viele Glieder hat, so alle Glieder des Leibes, wiewohl ihre viele sind, doch ein Leib sind. Der Leib ist eine Einheit. Und dann fragt Paulus, ist Christus zerteilt? Wir sind eine Einheit. Weißt du, ich lese jetzt die Briefe des Apostel Petrus oder Paulus. Manchmal, ich mag Petrus lieber wie Paulus. Paulus macht mir manchmal sehr viele Kopfschmerzen. So, aber Petrus mag ich lieber. Johannes ist noch süßer, weil ich auch Johannes heiße. So, ich mag ihn. Aber mit Paulus habe ich schon meine Schwierigkeiten. So, aber ich lasse ihn, Mann. Und trotzdem gehört er zu mir. Paulus gehört zu mir. Petrus gehört zu mir. Zu mir gehören die ganzen Brüder und Schwestern der Kirchengeschichte hindurch. Wir sind ein Leib, ihr Lieben. Und wir können den Leib Christi nicht trennen. Deshalb berufen wir uns auf Wesley oder auf irgendeinen Kirchengründer, der Gemeindengründer. Wir gehören zusammen. Und wirklich wahre Heilige, die sind nicht evangelisch oder katholisch oder sonst was. Die gehören der gesamten Christenheit. Weil sie ein Leib des Herrn sind. Die großen Männer, wirklich heilige Männer, gehören der gesamten Menschheit, der erlösten Menschheit. Deshalb habe ich auch dann große Freiheit, wenn jemand vom Geist inspiriert ist, dass ich auch den zitiere. Und dann, denn er hat den Geist Christi ausgeatmet und den Geist Christi ausgelebt und so weiter. Deshalb, wir gehören zusammen. Der gesamte Organismus seit Jesus Christus, es ist irgendwie eine Einheit, eine mystische Einheit, die nicht definiert werden kann. Etwas Geheimnisvolles. 1. Korinther 12, 13. Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Mit Christus begraben, mit Christus auferstehen. Wir haben also mit Christus die ganze Prozedur mitgemacht. Wir machen die ganze Prozedur weiter. Oder 1. Korinther 6, 15. Wir werden seine Glieder. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Wisst ihr nicht, dass euer Körper, mein Körper, ein Glied am Leib Jesu Christi ist? 1. Korinther 6, 15. Oder 1. Epheser Kapitel 1, 23. Gemeinde, heißt es. Paulus schreibt, Gemeinde, welche ist der Leib des Herrn? Gemeinde, welche ist der Leib des Herrn? Sein Leib, werdet ihr dessen bewusst, das ist die Fülle. Da wirst du über Gemeinde ganz anders reden. Da wirst du nicht mehr deinen Maul aufreißen und die Gemeinde kritisieren, beschmutzen und besudeln. Da wirst du Ehrfurcht haben. Du wirst zittern, weil die Gemeinde etwas ganz Großes ist vor Gott. Was Heiliges vor Gott ist. Du wirst dich an der Gemeinde nicht versündigen. Denn wenn ich die Bibel weiter studiere, dann sagt Jesus, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Wer euch verfolgt, wird mich verfolgen. Wer euch angreift, greift mich an. Da wirst du dich hüten, sehr hüten, dich zu versündigen am Leib des Herrn. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Erkenne und entdecke die große Bedeutung des Leibes Jesu und werde dessen bewusst, Gott regiert durch mich, durch uns. Der Leib Jesu war es, der die Welt lehrte. Nicht nur damals, als er über Palästinas Straßen lief, sondern bis heute noch, nach 2000 Jahren. Da sind die Katholiken diesem Begriff, diesem Verständnis viel näher wie manche Pfingstler. Die Pfingstler sind alle zerstritten. Und die Protestanten seit Martin Luther teilen sich. Die haben regelrecht den Spaltgeist. Und kein Wunder, dass auch in Deutschland Kernspaltung entdeckt wurde. Denn dieser Spaltgeist ging weiter. Statt dass man zusammen sieht, dass man zusammen ein Leib ist, eine Familie ist, eine Gemeinde ist, ein Herr, ein Glaube, ein Geist, eine Taufe. Und nicht ist Christus zerteilt. Geschwister, wir müssen umdenken. Wir müssen nicht nur okkulte Lehren ausspucken, sondern wir müssen vielleicht auch protestantischen Glauben rausschmeißen zum Fenster. Denn das hat nichts in unseren Herzen zu suchen. So, ich habe Recht, ich habe eine Erkenntnis. Nein, ich habe nur ein Teilwissen. Alles ist ein Stückwerk. Die Hand muss eine bestimmte Funktion ausführen und kann nicht die Funktion des Fußes übernehmen. Sind sie alle Ohr, sind sie alle Auge, schreibt Paulus. Sie sind Glieder am Leib Jesu Christi. Wenn wir das begriffen haben, wie Gott regiert, werden wir viele Dinge erleben. Wunderbare Dinge erleben. Wunderrat. Da werden wir staunen. Und der Leib Jesu heilte, der Leib Jesu heiligte, der Leib Jesu regierte, der Leib Jesu segnete, der Leib Jesu war es. Jesus hat nur einmal etwas vorgemacht und dann hat er uns gesagt, das, was ich getan habe, tut ihr bitte weiter. Jesus erdiente und gründete sein Königreich. Sein Königreich ist nicht auf Macht gegründet, sondern auf Fußwaschung. Sein Reich ist auf Fußwaschung gegründet. Der Größte unter euch sei euer aller Diener. Jede Zelle, ich will jetzt nicht Biologieunterricht euch jetzt erteilen, Würde ich auch vielleicht. Vielleicht würde es mal helfen. Vielleicht könnte ich über Biologie euch mehr Evangelium vermitteln, wie jetzt durch eine Predigt. Aber wenn du verstehst, eine Zelle dient der anderen Zelle, eine Zelle fördert weiter, gibt der nächsten Zelle weiter, was es empfängt, gibt weiter und so weiter, behält nichts für sich und bestimmtes teilen, mitteilen, weitergeben und so weiter. Das ist die Funktion der Zelle. Es fing alles mit einer Einzelle an. Und dann explodierte das Leben durch dieses Teilen. Das Reich Gottes, jedes Reich ist auf Macht gegründet. Jesu Reich nicht, sondern auf Jesu Reich ist auf Teilen gegründet. So die ganze Natur ist auf Teilen gegründet. Das ganze Leben, das existiert, alles was lebt, das teilt, das gibt sich mit, das opfert sich auf. Die Mutter opfert sich für das Kind auf, die Pflanze, die stirbt, damit neues Leben kommt und so weiter. Ein Tier wird verspeist, damit der andere Kraft hat. So, es ist immer ein Geben. Nur wir Egoisten, wir sind gefallen. Wir denken nur an uns und wir wollen uns entfalten. Das ist ganz falsches Denken. Jesus hat Macht gegeben und zwar der Gemeinde. Mir ist gegeben alle Macht und deshalb, du wirst große Probleme haben. Er hat vieles nicht der Welt gegeben. Die Welt kann das nicht verstehen. Aber euch ist das Geheimnis gegeben. Und ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, die du zu mir jetzt angefügt hast, Herr Jesus oder Vater. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Der Leib Christi. Bethlehem geboren, Jerusalem gekreuzigt. Und dann über die ganze Welt getragen. Jesu Wissen nimmt weiter zu. Jesus hat nicht alles gewusst. Hat auch das gleich vorneweg gesagt. Ich kann euch vieles sagen, ihr versteht sowieso nichts. Ihr könnt es nicht ertragen. Mein Heiliger Geist wird kommen. Und er wird euch lehren in alle Wahrheit. Und der Heilige Geist hat am Pfingsten auch nicht alles gesagt. Im Lauf der Kirchengeschichte, das Wissen hat zugenommen, ihr Lieben. Jesu Wissen wächst und er nahm zu an Gnade und Weisheit. Der Leib Jesu nahm zu durch all die Jahrhunderte. Es wurde vielseitig. Die kananitische Frau hat Jesus über die Grenze entführt. Das war schon die erste Ausbreitung des Leibes Jesu über die Grenzen Israels. Paulus trug ihn bis nach Spanien. Und wo die Gemeinde Jesu wuchs, wuchs auch der Leib Jesu. Und er passte plötzlich nicht mehr in Bethlehem, nicht mehr in Jerusalem, nicht mehr in Judäa, nicht mehr in Samarien. Der Leib Jesus mittlerweile bis über die ganze Welt überall ausgebreitet. Der Leib Jesu ist explosionsartig gewachsen. Heute passt der Leib Jesu nicht mehr in Jerusalem. Auch nicht mehr in Nazareth, hier in Berlin. Der Leib Jesu ist größer als das. Die Fleischwerdung Christi ist etwas Großartiges. Durch die Gemeinde lehrte Jesus, und er kann sagen, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Und was sie euch getan haben, haben sie mir getan. Wer die Gemeinde Jesu angreift, greift Jesus an. Wer die Gemeinde kritisiert, kritisiert Jesus. Jesu Werk, Jesu Heiligkeit, Jesu Gedanken. Die Gemeinde ist ein Geheimnis. Römer 16, die Zeit reicht mir nicht. Die Propheten haben gedeutet, auf was ist das wirklich? Das ist ein Geheimnis, wirst du nicht verstehen. Paulus sagt in Kolosser Kapitel 2, Vers 2 bis 3, und das göttliche Geheimnis zu erkennen, das Christus ist, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Alles, was du brauchst, ist in der Gemeinde zu finden. Nicht in dem Pastor und nicht nur in dir und nicht nur in dem, sondern in jedem von euch offenbaren sich die Gaben und die Kräfte des Herrn. In jedem von euch wirkt Gott, in jedem von euch offenbart sich Gott. In jedem von euch. Und deshalb ist es so wichtig, dass du Teil des Reiches Gottes bist. Denn durch dich wird die Herrschaft Gottes entfaltet. Durch dich wird die Herrschaft Gottes entwickelt. Der ganze Reichtum, die ganzen Schätze. Natürlich, wenn du deinen Schatz unterm Scheffel stellst und vergräbst und dein Licht nicht leuchten lässt. Die sichtbare Gemeinde, der Leib Jesu, nimmt Raum auf dieser Welt mehr und mehr ein. So wie ein Baum. Wird groß, sogar die Vögel des Himmels können sich da drauf setzen. Dieses Bild von Jesus, das er über das Reich Gottes verwendet, fängt an ganz klein wie ein Senfkorn, wie das Kind. Und es ist ein Kind geboren in Bethlehem. So wie ein Senfkorn, immer größer, sogar die Vögel. Ja, da kommen die Philosophen. Ja, das sind die Vögel, die da durch rumschwirren, die Philosophen und all die Gelehrten. Und die finden, Jesus hat kein Buch geschrieben. Aber wie viele Bücher sind über Jesus geschrieben worden? Jesus hat kein Gedicht geschrieben. Wüsste ich nicht einmal, dass er eins geschrieben hätte. Aber wie viele Gedichte, wie viele Lieder, wie viele Psalmen? Was wurde alles über Jesus geschrieben? Wie viele Bücher? Die Bücher können nicht fassen, was alles über, oder die Bibliotheken können nicht fassen, was alles schon über Jesus geschrieben worden ist. Da drüben haben wir einen ganzen Stapel jetzt alter Bücher. Die sind alles über Jesus geschrieben. So, und das ist nur ein Teil. Das ist nur ein Teil dessen, also, ist überhaupt lächerlich. Lächerlich, was wir an Literatur haben, was alles im Lauf der Zeit über Jesus geredet. Wie viel Predigten, kannst du dir das vorstellen, wie viel Predigten über Jesus, obwohl er keine Predigt aufgeschrieben hat, wie viel Predigten über ihn geschrieben worden sind. Was für einen Einfluss der Leib Jesu Christi gehabt hat. Der Leib Jesu ist das stärkste und gewaltigste auf dieser Welt überhaupt. Weißt du, nicht nur eine Wahrheit braucht keinen Raum, aber ein Leib braucht Raum. Es war kein Raum in der Herberge gelesen, wie in Bethlehem, uns ist ein Kind geboren, kein Raum in der Herberge. Eine Wahrheit braucht keinen Raum, eine Religion braucht auch keinen Raum, die kannst du so in der Luft reinsetzen, existiert sie in Gedanken. Aber eine Person, ein Leben braucht Raum, um sich zu entfalten. Und der Leib Jesu ist körperlich. Und der Leib Jesu lernt, der Leib Jesu fühlt, der Leib Jesu empfindet und so weiter. Paulus sagt 1. Korinther 12, 27, ihr seid der Leib des Christus. Ihr gehört zum Ganzen. Und wenn du dir mal dessen bewusst bist, ich gehöre zum Ganzen. Also alles, was Gott hat, was Gott ist, diese Ganzheitsphilosophie, wenn wir die mal begriffen haben, ich gehöre zum Ganzen. Ich gehöre zum Ganzen Christus. Obwohl ich nicht verdient habe, nicht würdig bin. Denn Jesus sagt, wo er ist, sollen auch wir sein. Und was Jesus widerfährt, widerfährt uns. Und was wir nicht tun, tut auch Jesus nicht. Genauso schlimm, gehört auch dazu. Als Saul von Tarsus die Gemeinde verfolgt, interessant diese Geschichte, frag mich manchmal, warum das in der Bibel drin steht. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und weißt du, Saul hat nicht Jesus verfolgt, hat von Jesus gar keine Ahnung gehabt, im gewissen Sinne. Der hat nur die Christen gehasst, wie der Teufel das Weihwasser. Die Christen, das waren so ein Dorn im Auge. Die hatte die Gemeinde in Jerusalem zerstört, die hat er angegriffen. Und Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann sagt der Herr, wer bist du? Und dann, ich bin Jesus. Ja gut, das so weit könnte man noch mitgehen. Aber jetzt passiert noch was ganz Schlimmes. Und dann sagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Jetzt hätte dieser geliebte Heiland, der im Himmel ist, vom Himmel sagen können, Saul von Tarsus, lass dich taufen und du wirst die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und die Sünden werden dir abgewaschen und wirst Vergebung haben. Nix. Weißt du, was dieser Jesus gesagt hat auf der Straße nach Damaskus? Geh nach Damaskus in die Stadt und man wird dort sagen, was du tun sollst. Und dann heißt es, und dort war ein Bruder, einer der Ältesten, ein Pastor, Ananias, und der kam und der hat an ihm gedient. Die Gemeinde, die er verfolgte, das war der Leib Jesu und der Leib Jesu diente ihm. Und wisst ihr, und deshalb ist die Hand Auflegung, was ganz wichtig ist. Und dieser Ananias ging rein und legte die Hände auf Saul und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, gegen den du so viele Briefe mit in der Tasche hast und so weiter, den du vernichten wolltest, dieser Jesus, der ist auch mir erschienen und legte Hände. Und deshalb ist die Handauflegung nach der Taufe ganz besonders eine Aufnahme in die Gemeinde Jesu Christi. Durch die Taufe bist du ein Teil des Leibes Jesu Christi. Deshalb geschah immer wieder, überall wo Leute in die Gemeinde Jesu aufgenommen, sie legten ihnen die Hände auf. Du wurdest aufgenommen in das Reich Gottes. Jetzt die andere Seite von der Handauflegung. Diese positive Seite, diese göttliche, diese biblische Seite der Handauflegung. Und sie wurden aufgenommen, willkommen geheißen in das Reich Gottes, in die Familie Gottes. Und jetzt wird Paulus einer der größten Verfechter des Christentums. Und heute Morgen muss ich mich fragen, sind wir Christen oder sind wir Paulinisten? Ich würde fast sagen, wir sind mehr Paulinisten wie Christen. Denn Paulus hat uns so geprägt mit seinem Eifer für Jesus. So geprägt mit seinem Eifer. Und er spricht immer wieder von diesem Geheimnis des Leibes, Christus das Haupt und so weiter. Der Schlüssel der Gottesherrschaft liegt in diesem Bewusstsein, ich gehöre zum Leib, zu diesem geheimnisvollen, unerklärlichem Leib Christi. Und ich werde bestimmt vom Wort Gottes. Geist, Wort und Geist. Das sind die zwei Elemente. Zeit reicht mir nicht mehr, darüber zu sprechen groß. Aber Wort und Geist gehören zusammen. Es genügt nicht nur, dass du jetzt zu dem Leib Jesu gehörst, sondern musst auch den Geist Christi haben. Also nicht nur den Buchstaben, sondern den Geist Christi. Denn wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Wer den Geist Christi nicht hat, also zum Leib Christi gehört auch der Geist des Herrn Jesus Christus. Und das geschieht über das Wort. Über das Wort kommt der Geist zu uns. Und so viele Fehlschläge in unserem Leben passieren, weil wir das Wort Gottes nicht beherzigen. Wir gehören zur Gemeinde. Oder wir können das andere Extrem, nur das Wort lesen, nur Andacht, nur Stille, nur so weiter. Dies ist eine Extrem, ist nichts, und das andere Extrem ist nichts. Sondern wir müssen beide Elemente zusammenbringen. Wort und Geist. Logos und Rhema. So, das Wort, dieser Christus offenbart sich in drei Gestalten eigentlich. Zuerst einmal durch den Leib, durch die Gemeinde, durch die Bibel und dann durch die Verkündigung. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und Gott regiert, noch ganz kurz, durch sein Wort. Sein Wort, wenn ich so die Bibel lese, sein Wort gibt mir Impulse, Anstöße. Und mein Taufspruch, also gilt eigentlich schon nicht mehr, weil ich schon zu alt dazu bin. Aber Psalm 119, Vers 9, wie wird ein Jüngling oder junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte, Herr? Vielleicht bin ich in den Augen Gottes noch ein Jüngling, wer weiß es. Aber auf jeden Fall, der Pastor, der mich getauft hat, hat mir diesen Bibelspruch ins Stammbuch geschrieben. Wenn er sich hält an deinem Wort, du hast Macht und Autorität, wenn du dich an dem Leib Christi hältst, dich ganz fest an Jesus hältst, ich lass dich nicht, Herr. Du segnest mich denn, und dann sich ganz festhält an seinem Wort. Das sind jetzt Dinge sehr wichtig. In Jesaja 30, Vers 9, in folgende Verse, bis 14, da heißt es, über Israel natürlich, nicht über uns, aber das könnte über uns genauso gut stehen. Da heißt es, denn sie sind ein ungehorsames Volk und verlogene Söhne, die nicht hören wollen die Weisung des Herrn, weil ihr das Wort verwerft, so soll euch diese Sünde sein, ihr werdet zerschmettert und zerstoßen wie ein Topf. So, wenn ihr dieses Wort verwirft, wer das Wort Gottes verwirft, den wird Gott verwerfen. Wer das Wort ablehnt, nicht zu Herzen nimmt, den wird Gott auch nicht ernst nehmen. Gott ist manchmal traurig, dass die Menschen sich nicht mehr von seinem Wort regieren lassen. Sie möchten zwar Unterhaltung haben, gute Zeit haben, so Plauderstündchen haben, aber sie bauen letztendlich, wenn sie nicht auf das Wort ihr Leben bauen, bauen sie ihr Haus auf Sand. Und wenn Stürme kommen, Schwierigkeiten kommen, kracht alles zusammen. Aber wie war es von den Aposteln? Wie regierte Gott durch sie? Wie hat sich Gott durch sie entfaltet? Wir können also ganz am Anfang noch sehr deutlich sehen, wie Gott damals wirkte. Und da heißt es, und das Wort Gottes wuchs mächtig. Und das Wort Gottes wuchs mächtig. Und so mächtig wie das Wort wuchs, genauso wuchs auch die Gemeinde. Und meine Lieben, genauso wie wir im Wort Gottes wachsen, genauso mächtig werden wir auch in unseren Taten, in unseren Werken sein. Je mehr Gottes Wort, desto mehr Glauben. Können wir das notieren so? Je mehr Gottes Wort, desto mehr Glauben. Und viele fallen, weil sie das Wort Gottes nicht kennen. Sie fallen, sie straucheln. Ich denke nur an diesen lieben Herrn Zacharias, Priester Zacharias, Lukas 1, vielleicht 20. Ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Der Zacharias glaubte nicht dem Wort Gottes. Weißt du, was mit ihm passierte? Er hat die Sprache verloren. War stumm geworden, weil er dem Wort des Herrn nicht glaubte. Ein paar Verse weiter, Maria, was macht sie? Sie hört genauso was Verrücktes und Unlogisches, sie kann es nicht fassen. Sie sagt, ich weiß von keinem Mann und ich weiß gar nicht wie. Noch schlimmer wie beim Zacharias, der muss nur den Sohn Johannes nennen, aber hier bei Maria, dass sie noch schwanger wird und sonst noch was, dann sagt sie, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und du siehst, sie wurde nicht stumm. Viele Menschen werden stumm, weil sie dem Wort Gottes nicht glauben. Maria glaubte und es geschah, wie der Herr gesagt hatte. Und sie glaubte dem Wort Gottes und das Wort Gottes entwickelte sich. So ist Jesus zustande gekommen. Es ist sehr wichtig, dass wir Wort und Geist in einem haben. Das Wort Gottes ist mächtig, die Gemeinde ist mächtig durch das Wort. Ist die sehr stark im Wort gegründet, ist die Gemeinde stark. Und wir können in der Kirchengeschichte immer genau beobachten, je mehr sie zum Wort zurückkamen, die Christen, desto mächtiger wurden. Gab es Geistesaufbrüche, gab es Veränderungen, die konnten die Fäulnis aufhalten und was sonst noch alles war. Wenn wir dem Argen keinen Raum geben, die einzige Möglichkeit, dem Argen, dem Bösen, dem Negativen, dem Schlechten keinen Raum zu geben, ist, voll vom Wort Gottes zu sein. Und dann wirst du gesegnet werden. Dich an Jesus halten, an die Worte des Herrn halten. 2. Timotheus Kapitel 3, Lass mich ganz kurz, oder Kolosser noch ganz kurz lesen, Kapitel 3, Kolosser 3. Das Wort Gottes wohne reichlich in eurer Mitte. Jesus war voll vom Worte Gottes. Jesus war voll vom Worte Gottes. Er kannte die Worte Gottes schon als Zwölfjähriger im Tempel, war voll vom Wort Gottes. Der Leib Jesu Christi muss voll vom Wort Gottes sein, denn nur so hat es Herrschaft. Und dann standen diese Professoren und Gelehrten, Geisteswissenschaftler, die standen da und die sagten, woher weiß er das alles? Wer hat es ihm das alles offenbart? Er war voll vom Worte Gottes. Gottes Wort, ihr Lieben, bringt all das in unser Leben, was wir brauchen. Und er war voll vom Wort Gottes. Das Wort Gottes soll reichlich in unserer Mitte wohnen. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 15 und 16. Wie wichtig das Wort Gottes ist. Gott regiert also durch die Gemeinde und Gott regiert durch sein Wort. Du kennst seit deiner Kindheit die heiligen Schriften. Sie können dir helfen, den Weg zur Rettung zu gehen. Alles, was in den heiligen Schriften steht, ist vom Geist Gottes eingegeben und verhilft dazu, den Willen Gottes zu erkennen, die eigene Schuld einzusehen und sich wieder Gott zuzuwenden und ein Leben zu führen, wie es ihm gefällt. Dank des Wortes Gottes ist das möglich. Dank des Wortes Gottes. Und dass wir zusammengehören, dass wir ein Leib sind, dass wir eine Familie sind, ein Werk sind, da steht noch eine ganz interessante Stelle, verlasst nicht eure Versammlung. Das ist Kapitel 10, Hebräerbrief, aber Kapitel 13 ist noch was Interessantes, gilt für mich, und ich nehme das so in Anspruch heute Morgen, gilt aber auch für alle anderen Prediger und Evangelisten. Hebräer Kapitel 13, Vers 7 heißt es, gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Weißt du, was das heißt? In Deutsch übersetzt, lass das Wort Gottes tief auf dein Leben wirken, die euch das Wort Gottes gesagt haben, die euch geprägt haben, die euch die Handschrift zu, ihre Handschrift in eurem Leben gegeben haben. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das, was dir Kraft gibt. Gedenket an die Lehrer, die euch das Wort Gottes gelehrt haben, die dich unterwiesen haben, die dich aufgeklärt haben, die dir die Augen geöffnet haben, die dein Verständnis erweitert haben. Gedenke dran, denn davon lebst du schließlich. Und sei offen für das Lernen des Wortes Gottes. In Johannes 15, Vers 3, da heißt es, ihr seid rein um des Wortes willen. Du brauchst also nichts nochmals Blut. So viele Menschen, die spinnen, so viele Christen, sind verrückt. Da machen sie so viele religiöse Praktiken und Übungen, die nicht in der Bibel stehen. Da heißt es, ihr seid rein um des Wortes Gottes willen, das ich euch gesagt habe. Das Wort reinigt dich. Und je mehr Umgang du mit dem Wort Gottes hast, desto reiner wirst du, desto klarer wirst du, desto durchlässiger wirst du, desto gesegneter wirst du. Das Wort Gottes reinigt dich. Also das Einzige ist Öl für deine Wohnung und Wort Gottes für deine Seele. Deine Seele wird durch das Wort Gottes gereinigt. Gott regiert durch sein Wort, durch sein Reden, durch seine Offenbarung, durch seine Gemeinde. Gott regiert auf diese Art und Weise. Und es ist so wichtig, dass wir das haben. Und es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass du jetzt dich an Jesus festhältst. Und das kannst du nur, indem du dich an ihm so richtig festsaugst. Kommt zum Schluss. Eine ganz kleine Illustration. Ich war in Südfrankreich mal im Urlaub. Und dann habe ich so einen alten Bunker besichtigt und war mit meinem Sohn in so einem Bunker drin. Und da habe ich Und die Wellen peitschten gegen diesen Bunker, gegen diese Wände. Und da habe ich etwas beobachtet. Da waren Leute da, die haben Muscheln abgemacht von diesen Wänden. Und diese Muscheln, die hingen so fest an diesen Mauern. Und ich habe versucht, selber so eine Muschel mal abzukriegen. Die haben die nachher verkauft, die Muscheln. Ich dachte, ich könnte es auch was mitnehmen. So, aber die hingen so richtig fest. Und weißt du, die haben sich festgesaugt. Sie waren innen drin, da war ein Hohlraum drin und durch dieser Hohlraum haben sich so richtig mit diesem Hohlraum festgesaugt an dem Felsen. Der Fels ist Jesus, Halleluja. So die Gemeinde Jesu, das Wort Gottes. Und ich möchte dich einladen, so wie diese Muscheln dort im Ozean, dass du dich so an Jesus festsaugst. Ich lass dich nicht, Herr, so richtig festsaugen, dich an Jesus festhalten. Und dass du dich auch festsaugst an deinen Bruder und deine Schwester, an die Gläubigen, dass du dich da festsaugst, das gehört genauso, ist so wichtig. Halt dich an einem Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Wir werden voneinander gesegnet. Wir bereichern uns einander. Wir befruchten uns gegenseitig. So viele Gotteskinder, die sind fruchtlos, unfruchtbar. Wenn du Kiwibäume pflanzt, du musst immer zwei Kiwibäumchen pflanzen, denn es braucht ein Bäumchen, das sich befruchtet. So viele Gotteskinder, die denken, ich könnte Einsiedler sein. Ich könnte meinen Glauben so in der Stille, in der Liebe, in der Eintracht und Gutmütigkeit einfach zubringen. Nein, es ist Unsinn. Der Teufel will dich von den Segnungen Gottes fernhalten. Du bist schön und groß und wächst und gedeihst. Du entwickelst dich vielleicht wunderbar, aber du trägst keine Frucht. Um Frucht zu tragen, brauchst du ein anderes Bäumchen in deiner Nähe, das dich befruchtet. Es gilt nicht nur für Kiwi-Bäumchen, es gilt auch für andere Bäumchen und andere Pflanzen. Du brauchst jemanden, der dich befruchtet. Und weißt du, wer dich befruchtet, ist der Wind oder die Biene. So, und die bringen dann den Staub rüber. So, und das ist, was wirklich zählt, so diese kleinen Staubkörnchen, die dich dann befruchten. Also, an Jesus festhalten und an Bruder und Schwester festhalten. Und dann regiert Gott die Welt. Und dann geschieht Heilung. Dann geschieht Segen. Dann ist der Überfluss da und sie hatten keinen Mangel. Die Urgemeinde, die hatten keinen Mangel. Da hat auch nichts gefehlt. Ich glaube an Wohlstand, ich glaube an Wohlergehen, ich glaube an die Herrlichkeit Gottes. Wir müssen die Prinzipien des Wortes Gottes beherzigen. Wenn wir das tun, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes auch in unserer Mitte haben. Werden wir die Gebote Gottes nicht tun, brauchen wir nicht beten. Spar dir das Gebet, das ist Quälerei. Das ist Kasteiung. Brauchst du gar nicht probieren. Wenn du nicht den Willen Gottes tust, wirst du auch nicht den Segen Gottes haben. Erst wenn wir den Willen getan haben und das begriffen haben, das gelernt haben, das zu Herzen genommen haben, das verstanden haben, dann läuft es von selbst. Dann brauchst du all diese Quälereien nicht. Da musst du auch nicht fasten, denn solange der Bräutigam da ist, wird nicht gefastet. So, da muss auch nicht große geistliche Kämpfe vollführen und Gymnastik und geistliche Akrobatik veranstalten, was manche machen. Da kannst du ganz still sein und du weißt, ich bin mit Gott in Ordnung. Und der Segen fließt. Wenn du mit Gott nicht in Ordnung bist, kannst alles anstellen und der Segen Gottes wird nicht fließen. So, es ist so wichtig, mit Gott in Ordnung sein. Eins sein mit ihm, vereint mit dem Herrn. Viel gesagt, morgen am Freitag geht's dann weiter. Du hast ein Recht und dann wird der Strom Gottes fließt. Und dass der Schatten von deinem Leben weicht, diese dunklen Schatten von deiner Lunge oder deiner Seele, deinem Herzen folgt, egal was es ist, so du sollst die Herrlichkeit Gottes erleben und Gottes Herrlichkeit erfahren. So, lasst uns heute Morgen ins Gebet gehen. Ich will niemals von dir gehen. Heute Morgen, ich denke, es ist so wichtig, dass wir ein hingegebenes Leben führen. Ich habe auch diese Tage gesagt, aus Liebe mache ich manchmal nicht Befreiungsdienst. Ich segne und sage, gute Nacht, lieber Heiland, geh mit diesen Leuten. Wenn ich sehe, wenn hier kein hingegebenes Leben ist, ich würde mich versündigen, wenn ich Befreiung mache. Denn wenn ich dich befreie und du nicht ein hingegebenes Leben führst mit dem Herrn, dann kommen die Geister zurück und es wird siebenmal mit dir schlimmer, wie vorher war. Deshalb ist es so wichtig, dass du ein hingegebenes Leben führst, damit Gott auch wirklich sein Werk an dir vollenden kann. Und wir haben auch hier in Deutschland, in Berlin, so viel Unfug uns eingehandelt, so viel Trouble und so viel Schwierigkeiten eingehandelt. Man hat sich befreien lassen, aber man hat nicht ein Gott hingegebenes Leben geführt. Hängen an Jesus, hängen am Wort, hängen in der Gemeinde. Bleibet in Jerusalem, bis ihr empfangt die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist so vieles, was noch im Argen liegt. Aber Gott möge uns helfen, dass wir die Botschaft verstanden haben und begriffen haben, ein hingegebenes Leben zu hängen an Jesus, wie die Klette, wie der Efeu oder wie die Muschel da, an Jesus hängen und am Wort Gottes hängen, aneinander hängen. Ich brauche dich, Bruder, ich brauche dich, Schwester.